Die Abendmahlsfeier. Ich weiß nicht, wie viele ihr schon erlebt habt und was sie euch bedeutet. Ich finde es interessant und sehr spannend, dass das Neue Testament uns etliche Bedeutungen ans Herz legt und näher bringt. Und ich möchte gerne mit uns im Laufe der Monate, Jahre einfach mal so eins nach dem anderen da ein bisschen näher anschauen. Ihr findet auch am Impulsblatt auf der Rückseite dazu einige grundlegende Gedanken. Und heute soll es darum gehen, dass das Abendmahl ein Erinnerungsmahl ist. Wir sollen uns und dürfen uns erinnern. Sicher hat jeder von euch schon mal ein Denkmal gesehen. Das ist das Mahnmal für den Holocaust in Berlin. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war oder auch drinnen gestanden hat. Es ist schon sehr beeindruckend. Und wie das dargestellt wird, was man da empfindet durch die unterschiedlichen Säulen, durch den unebenen Boden. Man kann schon ein bisschen nachempfinden, auch wenn ich ein Nachgeborener bin und eben auch diese Gnade der Nachgeborenen habe, konnte ich mich doch ein wenig daran erinnern, beziehungsweise nachempfinden, was ist damals mit diesen vielen Millionen Menschen eigentlich passiert. Wikipedia beschreibt ein Denkmal so: Ein Denkmal ist ein Werk des Gedenkens. Es ist im allgemeinen Sprachgebrauch laut Duden eine zum Gedächtnis an eine Person oder ein Ereignis errichtete größere plastische Darstellung. Spannend finde ich, dass dieser Begriff Denkmal auf Martin Luther zurückgeht. Bei ihm hat es so eher die Bedeutung von einer Gedächtnisstütze. Und ein wenig überspitzt könnte man vielleicht sagen, wenn du ein Denkmal siehst, dann denk mal dran, woran es dich erinnern soll. In diesem Sinne ist auch unsere Abendmahlsfeier ein Denkmal daran, was Jesus für dich getan hat und was es für dich bedeutet, auch heute noch. Und deshalb feiern wir das Abendmahl und vergegenwärtigen uns dabei das, was Jesus zu Ostern für uns getan hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist und dass das vor allem auch heute für uns noch gilt. Und damit hat diese Abendmahlsfeier, wie Jesus sie uns überliefert hat, auch eine ähnliche Funktion wie das Passafest. Und Jesus stiftet ja unsere Form des Abendmahls bei einer Passafeier. Das jüdische Volk erinnert sich in der Passafeier ja an den Auszug aus Ägypten, aus das, was davor geschehen ist, aus der Befreiung der Sklaverei, aus der Möglichkeit der Flucht ins verheißene Land. Und im Abendmahl erinnern wir uns auch an eine Befreiung, nämlich an die Befreiung vom Tod und von der Sünde durch das, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen dürfen und sollen wir das, und Jesus lädt uns ja auch dazu ein, uns immer wieder daran erinnern, es vergegenwärtigen. Aber was heißt erinnern? Keiner von uns war ja damals dabei vor 2000 Jahren. Es wäre eine schöne Sache, wenn jemand da damals dabei gewesen wäre. Wie können wir uns denn erinnern? Und was dieses Erinnern bedeutet, kann uns vielleicht eine Person aus der Weihnachtsgeschichte helfen, nämlich die Mutter Jesu, Maria. Und so finden wir im Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte zwei Verse von Maria, wo es heißt: Maria prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Und dann ein wenig später: Jesu Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Wörtlich steht da, sie behielt alle diese Dinge oder diese Worte in ihrem Herzen. Sich erinnern bedeutet, sich mit dem Herzen erinnern, das Herz aufzutun und dort etwas zu verankern, was für unser Leben wichtig ist. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte, gut, es ist wieder schon ein paar Monate her und wir werden sie ja wieder lesen in ein paar Monaten, wenn wir uns die vergegenwärtigen, dann wird dort viel über Jesus gesagt. Es beginnt bei den Engeln, die oder bei dem Engel, der Maria ihre Schwangerschaft offenbart und von dem Ungeborenen als dem verheißenen König und dem Sohn des Höchsten spricht. Als sie zu ihrer Verwandten Elisabeth geht, um dort die letzten Monate ihrer Schwangerschaft zu erleben, spricht Elisabeth von dem ungeborenen Kind als ihrem Herrn. Direkt nach der Geburt preisen die Engel und die Hirten das Neugeborene. Und dann bei der Beschneidung von Jesus im Tempel begegnet sie einem alten Mann namens Simeon, der prophetisch über diesem paar Tage alten Baby spricht. Und all diese Worte über ihren Sohn und das, was ihr Sohn später selber noch sagen wird, hat Maria nicht vergessen. Sie hat es in ihrem Herzen, in ihrem Innersten aufgehoben, wie so einen kostbaren Schatz. Und sie hat ihr Herz geöffnet für das Reden von Gott und für sein Wirken. Und wir erleben auch im weiteren Leben von Maria, dass diese Worte in ein offenes Herz gefallen sind und nicht einfach an ihr abgeprallt, wie wir es auch immer wieder mal erleben. Aus der Mutter wird eine Jüngerin, eine Nachfolgerin, ist eine Nachfolgerin geworden. Vielleicht tun wir uns ein bisschen schwer mit dem Begriff Herz, weil wir in unserem Sprachgebrauch das Herz so als das Sitz der Gefühle sehen. Ja, wir wissen, da schlägt was in unserer Brust, es ist lebensnotwendig, es ist ein wunderbares Organ. Keiner kann so eine Pumpe bauen mit der besten Ingenieurskunst, die so lange hält und so viel Leistung bringt als unser Herz. Es ist ein tolles Organ, das Gott hier gemacht hat, auch ein lebenswichtiges. Und wir verbinden mit dem Herzen die Gefühle. Ja, wenn wir sagen, jemand hat ein weiches Herz, dann meinen wir damit, ihm geht vieles nahe und er empfindet sehr schnell und sehr stark das, was auf ihn zukommt. In der Bibel wird dieser Begriff Herz ganz anders gebraucht. Und das macht es für uns vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden. In der Bibel ist das Herz der Ort, wo wir Dinge erkennen. Und wo wir auch etwas wollen, das verbinden wir vielleicht eher mit unserem Hirn hier oben, unserem Verstand, unserem Intellekt, unserem Willen. Aber genau das verortet die Bibel in unserem Herzen. Hier ist der Ort, wo ich meine Entschlüsse treffe, wo ich meine Absichten hege. Man könnte vielleicht sagen, die Bibel spricht vom Herzen als der Kommandobrücke meines Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist, wenn wir uns bekehren und uns Jesus zuwenden, dass diese Liebe Gottes in Form des Heiligen Geistes in unser Herz ausgegossen wird. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wenn wir Christen werden, dass wir plötzlich anders und mehr empfinden, sondern dass wir in unserem Herzen andere Entscheidungen treffen. Dass unser Denken sich verändert, unsere Sinne, unser Wollen sich verändert. Paulus bittet in Epheser 1, Vers 18 zum Beispiel um erleuchtete Augen unseres Herzens. Und da geht es darum, Gott zu erkennen und sein Wirken. Und Paulus spricht eben nicht von unserem Verstand, unserem Hirn. Es geht nicht um eine Theologie. Es geht darum, dass Gott in unser Leben hinein möchte, mitten hinein und zwar in die Zentrale unseres Lebens. Und im Alten Testament lesen wir einen Vers, 2. Chroniker 16, Vers 9. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Da geht es nicht um Emotionen. Da geht es nicht um irgendwelche Gefühle, die wir Gott entgegenbringen. Da geht es darum, dass wir ungeteilt uns für Gott entscheiden. Und entschieden sind und das auch so bleiben. Wir trennen heute Denken, Wollen und Fühlen, so ziemlich sind es verschiedene Dinge. Und das mag vielleicht auch sehr hilfreich sein in verschiedenen Situationen, auch wenn manches von diesen Dingen vielleicht ein bisschen erkrankt ist oder nicht mehr so funktioniert, wie Gott es wollte. Aber die Bibel bindet alles, was unsere Persönlichkeit ausmacht, ins Herz und versteht darunter eben diese Kommandobrücke, die Entscheidungsgewalt in unserem Leben. Und deshalb die Frage, wenn Herz für unsere Gesinnung steht, mit welcher inneren Haltung lebe ich für Gott? Gefühle, die können sich immer wieder mal ändern. Ja? Und dann kann auch mal Bitterkeit in unserem Leben reinziehen oder Trauer oder Unverständnis. Aber bleibe ich bei Gott? Und wie gut ist es, wenn Gott uns dann so Zeichen gibt, wie, und wenn es nur Steine am Boden sind, die eine Herzform haben, als Zeichen, hey, ich liebe dich. Was sind die Motive deines Handelns? Ist das Motiv deines Handelns, dass es dir gut geht dabei? So wie uns unsere Gesellschaft es eben uns immer wieder nahelegt, du musst dich gut fühlen, du musst was dabei bekommen, du musst einen Gewinn aus dem ziehen, was du tust. Gott, geht es darum, ob dein Motiv eben ist, dass du Gott ungeteilt dein Leben regieren lässt. Was sind deine Prioritäten? Wo sind deine Prioritäten? Manche werden sich vielleicht wundern und der eine oder andere hat es auch schon erlebt, wenn sich Menschen bei mir nach dem Gottesdienst bedanken und sagen, hey, danke, das war eine schöne Predigt, ein schöner Gottesdienst, dann frage ich immer nach, und was machst du jetzt damit? Weil was ist eine schöne Predigt? Ein schöner Gottesdienst. Natürlich will Gott uns mit Haut und Haar ansprechen, auch unsere Empfindungen, unsere Gefühle, unsere Emotionen, aber das ist bei weitem nicht alles. Gott will uns sehr viel tiefer erreichen. Deshalb entschuldigt, wenn ich da dann mal ganz frech nachfrage. Mit ganzem Herzen ist eben bei Maria kein warmes und auch kein mütterlich stolzes Gefühl über ihren Sohn. Manche Mütter haben das ja, dass sie stolz sind über ihre Söhne, was die erreicht haben. Und Maria hätte allen Grund, stolz zu sein auf ihren Sohn. Aber darum geht es nicht. Es geht um ihre Einstellung. Es geht um ihre Entscheidung. Das soll ihr Verhalten prägen und ihr Verhalten bestimmen. Mit ganzem Herzen ist eben kein warmes Gefühl. Es ist auch keine Formel, kein Lippenbekenntnis, sondern es soll eine klare Entscheidung sein. Ich will Jesus nachfolgen. Und wenn Maria etwas in ihrem Herz bewahrt, dann bedeutet es eben auch, dass sie es nicht vergessen will. Dass sie sich gegebenenfalls daran erinnern kann. Ja? Und ich finde es interessant, der Engländer, und ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, der sagt, wenn er etwas auswendig lernen will, learning by heart, mit dem Herzen lernen. Ich würde mal sagen, die Engländer und die Englisch sprechen, haben was begriffen, was das Herz bedeutet. Ja? Und es ist ganz klar, was du fütterst, das wächst. Und was du verhungern lässt, das stirbt. Was bewahrst du in deinem Herzen? Womit fütterst du dein Herz? Und womit fütterst du es besser nicht? Diese Entscheidung darf jeder selber treffen. Und um uns zu erinnern, und jetzt wieder von Maria weg, eigentlich auf unsere Abendmahlsfeier zurückzukommen, um uns an etwas zu erinnern, brauchen wir manchmal diesen berühmten Knoten im Taschentuch. Oder eben ein Denkmal. Ja? Und in dem Sinn ist die Abendmahlsfeier ein Denkmal. Man kann das Mal dann natürlich auch mit Aha schreiben, dann ist es ein Denkmal. Essen, ne? Klingt nicht mehr so gut. Jesus greift das übrigens auch auf, diesen Gedanken. In Lukas 22, Vers 19 und 20, bei der letzten Abendmahlsfeier, oder beim großen letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, da nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. In der Luther-Übersetzung, die uns da auch vertraut ist, heißt es: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Aber an was soll uns die Abendmahlsfeier erinnern? Ja, bei den Jüngern war es klar, die waren damals dabei. Wenige Tage später stirbt Jesus am Kreuz und sie erleben das leere Grab und sie begegnen dem Auferstandenen. Und sie können ohne Probleme Brot und Kelch mit dem, was Jesus dann tut oder was an ihm geschieht, verknüpfen. Und sie haben es nie vergessen. Und es entsteht diese Überlieferung, wo wir auch bei Paulus im 1. Korintherbrief fast dieselben Worte lesen. Da scheint etwas entstanden zu sein in der ersten Christenheit, das eben eine Art Tradition geworden ist, auch für uns. Bei uns ist es aber schon schwieriger. Wie gesagt, keiner von uns kann sich daran erinnern, was vor 2000 Jahren passiert ist. Wir waren damals nicht dabei. Wir haben Jesu Worte und seine Taten nur in Anführungszeichen aus den abgeschriebenen und übersetzten Berichten der Bibel. Wir haben nicht einmal die Originalschriften eines Paulus, eines Lukas, eines Matthäus und so weiter. Wir haben eigentlich nur Abschriften und die noch dazu übersetzt aus einer Sprache, die den wenigsten von uns geläufig ist. Aber das Abendmahl soll keine verkappte Geschichtsstunde sein mit Geschichten von vor 2000 Jahren. Ist auch keine Totenfeier, wie wir uns an einen lieben Verstorbenen und an sein Leben erinnern. Nein, der Heilige Geist möchte uns erinnern, wenn wir von dem Brot nehmen, aus dem Kelch trinken, was Jesus für mich und in meinem Leben getan hat. Und wir dürfen es uns vergegenwärtigen, dass er das auch noch heute tut. Nicht nur vor 2000 Jahren. Damals ist Jesus ein für alle Mal für unsere Schuld und für die Schuld der Welt gestorben. Und er ist zu unserem Heil wieder auferstanden. Aber das Abendmahl will uns daran erinnern und uns vergegenwärtigen, und zwar sehr deutlich, indem wir es nämlich auch in uns aufnehmen, diese Zeichen, dass das für dich gilt, heute, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und so ermutigt uns die Abendmahlsfeier jedes Mal neu, das auch zu glauben und auch zu bekennen. Wenn du von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkst, verkündest du den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bekennst dich dazu, dass er es für dich getan hat. Aber auch bei uns hat Jesus Worte und Taten in unser Herz abgelegt. Erinnere dich doch mal dran. Welche Meilensteine der Geschichte Jesu mit deinem Leben in deinem Herzen aufbewahrt sind. Und es ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, uns daran zu erinnern. Und wenn wir gleich von dem Brot essen und aus dem Kelch oder aus dem Fläschchen trinken, dann werde ich euch ein paar Fragen einblenden auf der Folie, ein paar Fragen zur Erinnerung. Und wenn ihr esst und trinkt, dann denkt einfach dran, erinnert euch, was hat Jesus in deinem Leben getan? Wie bist du ihm zum ersten Mal bewusst begegnet? Wie war das, als du das begriffen hast, Jesus ist am Kreuz gestorben für dich? Ja, welche Entscheidungen hast du damals getroffen und was ist danach anders geworden? In der Abendmahlsfeier erinnern wir uns und vergegenwärtigen uns den Tod Jesu. Dort starb er, der ohne Schuld war für unsere Schuld, um uns zu befreien. Und so möchte ich euch im Namen unseres Herrn einladen, alle, die das dankbar annehmen, was Jesus für sie am Kreuz getan hat und die im Frieden und in der Verbindlichkeit mit ihrer Gemeinde oder Kirche leben, alle die, lädt Jesus ein und ich tue es jetzt an seiner Stelle.